Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen im The Port Magazin Nummer 94 und heute geht es wenig überraschend auch um GameStop. Es geht darum, wie der kriselnde Spielehändler plötzlich an der Börse Kursrekorde feierte und was eine Online-Community damit zu tun hat. Kleine Warnung, das wird lang und dennoch lange nicht ausführlich. Ein weites Feld ist das, aber da passierten interessante Dinge und eigentlich bräuchte es da einen 3-Stunden-Podcast mit einigen Finanz- und Online-Fachleuten, um das ausführlich zu besprechen. Außerdem konsolidierte der Markt etwas. Sowohl die Embracer-Gruppe als auch Tencent und auch Sony kauften sich irgendwo ein. Und ich erzähle euch wo. Und Google tat das, was Google sehr gerne tut, ein Projekt einstellen. Und diesmal trifft es das hauseigene Games Studio. Viel Spaß mit dieser Sendung. GameStop-Aktie wird zum Internet-Hype. Am 27. Januar erreichte die Aktie des Videospiel-Einzelhändlers GameStop einen neuen Rekordwert. Selbst in den besten Zeiten des Konzerns wurde die für knapp unter 40 Euro gehandelt. Und zuletzt im Sommer 2020 waren das wohl eher so um die 4 Euro. Kein Wunder, schließlich kriselt das Unternehmen seit Jahren, schließt beständig Filialen und scheint recht schlecht aufgestellt zu sein für die Zukunft des Digitalvertriebs von Spielen, der Zukunft der Spieler-Abos und des Game-Streaming. Und dann das. Ende Januar hebt die GameStop-Aktie ab und erreicht am 27. Januar einen Wert von etwa 267 Euro pro Aktie. GameStop, wenn man alle ausgegebenen Aktien am Markt zusammenrechnet, ist an diesem Tag fast 70 Milliarden US-Dollar wert. Der Grund dafür? Ein sogenannter Short Squeeze. Und Hype im Internet, konkret auf der Aggregator-Website Reddit. Und das ist eine insgesamt eher komplizierte, vielschichtige Geschichte, eine, bei der jeden Tag neue Facetten ans Licht kommen und eine, bei der mir das Finanzfachwissen fehlt, um das alles wirklich einzuschätzen und bewerten zu können. Aber sie ist allemal irgendwie spannend und sie schaffte es für einige Tage sogar in die allgemeinen Medien. Da explodiert der Aktienkurs eines kriselnden Spielehändlers und alle staunen darüber. Wieso? Ich wage mal eine Nacherzählung der Ereignisse und ich hole dabei weit aus, weil ich das für nötig halte und weil ich mich mit den Ursprüngen dieser Story besser auskenne als mit dem eigentlichen Verlauf. Ich werde da hoffentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Es fängt an mit Reddit und die Website gibt es schon länger. Die Aggregator-Webseite wurde 2005 gegründet und wuchs peu à peu zu einer der meistbesuchten Seiten im World Wide Web heran. Das Konzept von Reddit ist nicht neu. Und es ist simpel. User reichen Inhalte ein, Links auf Webseiten, Videos, eigene Bilder, Texte, Fragen und so weiter und die Community stimmt drüber ab und kann auch drunter kommentieren. Es gibt einen Daumen nach oben, es gibt einen Daumen nach unten, Upvotes oder Downvotes werden die genannt in der Reddit-Lingo. Und diese Bewertungen samt zahlreicher anderer Telemetrie sorgen dafür, dass die Reddit-Homepage zu jeder Stunde neu und interessant sortiert ist. Katzenbilder, Witze, virale Videos, Essays, Kochrezepte, naive Fragen, Duschgedanken, Handyvideos von Naturkatastrophen, Live-Threads zu Sportereignissen oder Regierungsumstürzen. Reddit bietet das gesamte Spektrum von Webinhalten und schafft es meisterlich, die zu gewichten und aufzubereiten. Reddit ist eine fantastische Zeitvertreibs-Website. Und wenn man will, ist Reddit auch eine tolle Community, denn Reddit besteht aus zahllosen Unterbereichen, sogenannten Subreddits, derzeit weit über 100.000 und die sind vorhanden zu jeglichem Interessengebiet. Die kann man direkt besuchen, indem man diese Subreddit-Namen im Browser eintippt und sich so ein Themengebiet genau anschauen oder man abonniert sie als registrierter User und stellt sich so aus all den abonnierten Subreddits seine eigene Reddit-Erfahrung zusammen. Kann ich empfehlen, das macht Spaß, kostet aber Lebenszeit und das Spektrum von Reddit ist total irre. Es gibt Subreddits zu jeder erdenklichen Sprache, zu jeder politischen Richtung, zu jeder größeren Sportmannschaft und Metropole, zu jedem Hobby, zu jedem Fetisch, zu zahllosen Empfindungen und Problemen. Es gibt endlose Subreddits mit lustigen Memes und Videos von harmlos bis völlig geschmacklos. Es gibt Subreddits, die absolut menschenverachtend sind oder peinlich oder dumm. Es gibt Subreddits, auf denen Akademiker höflich miteinander diskutieren und es gibt Subreddits, die euch jeden Tag eine neue Vokabel beibringen. Das Spektrum ist dabei so groß wie das Spektrum des World Wide Webs. Auf Reddit sind 4chan-User genauso vertreten wie Akademiker und Politiker. Und nebenbei, Reddit ist längst ein mächtiges Marketing-Tool geworden. Wenn ihr dort ein Live-Interview mit einem Schauspieler findet, dann hat der oft auch einen Film zu bewerben. Reddit ist diesbezüglich längst Mainstream. Aber Im Gegenzug ist Reddit immer wieder mal ein wirksamer Hebel für unzufriedene oder für empörte User. Da werden etwa Skandale ans Licht gebracht, da werden Missstände aufgezeigt und da bekommen teils auch kleine Themen schnell viel Aufmerksamkeit, wenn der Reddit-Algorithmus ihnen hold ist. Ihr kennt das ja schon hier aus dem Magazin. Immer wieder ist mal ein Subreddit zu einer Spieleplattform oder einer Spielereihe genannt, wo User in Eigenregie nachforschen und Alarm schlagen, weil ihnen eben etwas auffällt. Etwa die Sache mit den irreführenden Lootboxen bei World of Warships. Reddit verstärkt auch allgemeine Netz-Shitstorms. Sogar bis zum Release von Cyberpunk 2077 auf Reddit nicht enden wollende Videoposts mit den besten, den schrägsten und den schlimmsten Bugs, was vielleicht auch die Perspektive auf den Launch des Spiels dort etwas verzerrt hat. Und manchmal schlägt Reddit auch etwas daneben. Bei dem Bombenangriff auf den Boston Marathon fanden Reddit-Detektive in Eigenregie schnell einen Verdächtigen und es entwickelte sich eine Art Online-Hetzjagd auf jemanden, der, wie sich später herausstellt, völlig unschuldig war. Mann, Mann, Mann. Immer wieder mal entwickelt Reddit echtes Drehmoment und wirkt halt weit über die eigene Plattform hinaus. Und das passiert immer dann, wenn eine Story so groß wird, dass sie eben nicht nur innerhalb ihrer Subreddit-Community ganz oben steht, sondern direkt auf der Reddit-Startseite für alle User landet. Dann geht sie viral. Und so eben war das auch kürzlich bei der GameStop-Aktie. Und den Impuls dafür, den gab das Subreddit Wall Street Bets, übersetzt etwa Wall Street Wetten. Und oh je, das ist ein ganz spezieller Haufen Leute. Und Trolle, da sind doch viele Trolle unterwegs, viele Trolle. Diese Community betrachtet den Aktienhandel an der Börse konkret als Glücksspiel. Die User dort pflegen einen sehr kernigen Umgang miteinander. Sie verachten konservative Investitionen, etwa in Indexfonds, und sie lieben hochriskante Börsenmanöver mithilfe sogenannter Hebelprodukte, die in kurzer Zeit extreme Gewinne oder auch Verluste bringen können. Immer wieder posten User dort unglaubliche Börsengewinne. Loss-Porn ist aber auch beliebt, also User, die ihr gesamtes Erspartes am Aktienmarkt verbrennen und das per Screenshot zeigen und dann gefeiert werden oder als Moderator vorgeschlagen. Und seit Jahren ist Wall Street Bets diese Chaoten-Community, wo Außenstehende gut produzierte Memes mit schwer verständlichen Insider-Gags sehen, wo echte Trader einfach mal Dampf ablassen können, wo obskure Aktien gehypt werden, wo ein extrem rauer und idiotischer Umgangston herrscht und auch explizit erlaubt und gewünscht ist und wo es schon vor der GameStop-Sache immer wieder mal zu erstaunlichen Entwicklungen kam. So umarmte dieses Subreddit immer schon die US-Trading-App Robinhood, wo man mit einer Smartphone-App unkompliziert Aktien und Hebelprodukte kaufen kann, ohne Kommission, mit wenig Aufwand. Im Oktober 2019 entdeckten da etwa einige Wall Street Bets-User einen Glitch in der App. Nicht zum ersten Mal übrigens, dass die Wall Street Bets-User diese App ein bisschen ausnutzen. Und dieser Glitch erlaubte, ähnlich wie so ein Gold-Duping-Glitch in Diablo, mehr und mehr Geld in den Aktienmarkt zu pumpen, ohne dass man selbst allzu viel dafür besitzen musste. Robinhood bietet nämlich Leverage an, also praktisch Kredite, um die eigenen Trades in ihrem Ertrag zu verstärken. Und der legendäre User Control the Narrative stellte fest, dass er aus $2,000 Einzahlung insgesamt $48,000 machen konnte, da Robinhood seine eigene Kreditlinie als Sicherheit für neue Kredite akzeptiert hat. Schritt für Schritt konnte man sich da also mehr und mehr Geld ausleihen und an der Börse verzocken, ohne welches zu besitzen. Und verzockt hat sich dann auch Control the Narrative. Das Geräusch, das er bei einem Livestream angesichts seiner plötzlichen und dramatischen Verluste macht, ist inzwischen ein Meme bei Wall Street Bets. G-U-H. Gah, falls ihr das nicht wusstet. Und bei Robinhood ist man länger schon auf der Hut vor dieser Community, die ähnlich wie Hardcore Gamer ihr Spiel, diese Trading-App auf alle möglichen Exploits und Glitches abklopfen. Und nun kommen wir zu GameStop. Die Aktie des Pleiteunternehmens war schon länger bei Wall Street Bets beliebt. Kriselnde Firmen haben schließlich das Potenzial für fantastische Gewinne, wenn sie sich aufrappeln können. Und dann kann man tolle, lustige Memes dazu produzieren. Und darum geht es bei Wall Street Bets. Und GameStop hatte einige gute Indikatoren. Etwa den Launch der Next-Gen-Konsolen Ende 2020 und auch den Microsoft-Deal, der GameStop am Digitalumsatz eines Users beteiligen soll, wenn der Laden ihn ins Microsoft-System gebracht hat. Die Aktie war 2020 über im Keller, so sehr, dass einige Reddit-User sogar schon überlegten, ob man sich da nicht kollektiv einkaufen möchte und den Konzern mitlenken. Andere sahen das Potenzial für Wachstum, posteten halt fleißig ihre lustigen GIFs und Videos, ihre Trades und ihre Thesen. Und einer dieser User ist Deep Fucking Value, auch bekannt als Roaring Kitty. Er ist schon seit Monaten mit der Bimmel in der virtuellen Fußgängerzone unterwegs und predigt GameStop. Die Aktie hat Potenzial, das wird gut. Und das beweist der Mann auch immer wieder, indem er bei Wall Street Bets sein Portfolio zeigt. All in bei GameStop. Und mit einer richtig großen Summe und das seit einer ganzen Weile schon. Und der Mann hat einen guten Riecher. Über Monate hinweg, im letzten Jahr, stieg der Kurs der GameStop-Aktie allmählich an. Roaring Kitty oder Deep Fucking Value ist auf dem Papier bereits Ende 2020 Millionär. wenn er seine Aktien sofort verkaufen und seine Hebeltrades auslösen würde. Aber er hält und die Zahlen steigen und sie steigen. Und er wird bei Wall Street Bets natürlich gefeiert. Ein weiterer von diesen Irren mit Eiern aus Stahl, eine Legende. Denn bei Wall Street Bets werden nicht bloß die Leute gefeiert, die extrem viel verlieren. Wenn sie clever gewinnen, geht das auch. Und ab dem 11. Januar ging das dann alles ganz schnell. GameStop wählte neue Leute ins Board of Directors, was die Kurse leicht antrieb und sie hörten nicht auf zu steigen. Sie stiegen immer weiter, angefeuert durch den Reddit-Hype, der langsam seine Wall Street Bets-Community überstrahlte, und angetrieben durch die Aussicht auf einen Short-Squeeze, durch die Aussicht, es denen da oben mal so richtig zu zeigen. So, und jetzt kommt ganz kurz Finanzfachwissen. Aktien kaufen, halten und verkaufen, das ist Babykram. Das ist was für Sparer. Damit lässt sich kaum schnell Geld machen. Erst recht nicht binnen weniger Tage sehr viel. Da ist der Optionshandel viel spannender. Da kauft man das Recht, Aktien in der Zukunft für einen gewissen Betrag kaufen oder verkaufen zu können. Je nachdem, ob man da auf steigende oder sinkende Kurse setzt und welche Zielpreise man da ansetzt, kann man da sehr schnell viel Geld gewinnen oder auch verlieren. Der Optionshandel ist das Lebensblut der Wall Street Bets Zocker. Und die ganz großen Spieler in der Finanzwelt, die nutzen dazu noch ganz andere Methoden, konkret in diesem Fall Leerverkäufe, auch Short Selling genannt. Hier wettet jemand darauf, dass die Aktien eines Unternehmens fallen werden. Und um direkt davon zu profitieren, leiht sich ein solcher Akteur Aktien bei einem Trader und verkauft diese sofort. Diese Aktien, die er da gerade verkauft hat für eine Riesensumme Geld, die gehören ihm nicht, aber er verkauft sie trotzdem. Er hat dann eine negative Anzahl Aktien im Depot. Er schuldet dem Trader also Aktien, nicht Geld. Er schuldet ihm eine gewisse Anzahl Aktien. Sinken die Kurse dann, kauft er diese Aktien dann einfach später billiger nach, um sein Depot wieder auf Null zu bringen. Und der Unterschied zwischen Verkaufspreis und hoffentlich deutlich niedrigerem späteren Einkaufspreis ist der Gewinn. Sollten die Kurse gar nicht fallen, sondern steigen, muss einer dieser Shortseller am Ende die Aktien zwangsläufig teurer kaufen, da er seine Leerverkäufe irgendwann wieder ausgleichen muss. Er hat sie ja nur geliehen und dann verliert er Geld. Das Short-Selling oder eben das Beziehen von Short-Positionen am Aktienmarkt ist ein beliebtes Werkzeug für Großinvestoren, für Hedgefonds und andere große Marktteilnehmer. Leerverkäufe sind geregelt, in Deutschland etwa durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Behörde kann diese Art des Handels bei uns für inländische Titel untersagen, wenn dadurch etwa eine erhebliche Marktstörung droht. In den USA gibt es auch einige Regeln, aber so oder so, Leerverkäufe sind Alltag im Aktienhandel und jeder große Aktientitel wird geschortet. Der Clou ist halt, wie sehr. Ist der Anteil der Leerverkäufe extrem hoch, müssen all diese Shortseller irgendwann auch wieder billig Aktien nachkaufen, um ihre Leerverkäufe auszugleichen. Das kann also diesen ungewollten Effekt haben, dass das die Kurse nach oben treibt, weil lauter Shortseller plötzlich Aktien kaufen, weil sie müssen. Und wenn viele Aktien gekauft werden, dann steigen ihre Kurse. Zu sowas kommt es etwa, wenn eine Aktie aus guten Gründen, etwa überraschend guten Geschäftszahlen oder irgendwelchen Übernahmegerüchten, nach oben steigt. Und das alles wird verstärkt, je mehr Shortseller hier bereits Leerverkäufe getätigt haben. Der sogenannte Short Squeeze ist dann ein kurzfristiger, extremer Anstieg des Aktienpreises, weil die Shortseller wirklich gezwungen sind, ihre geliehenen Aktien irgendwann wieder zu kaufen. Und angesichts steigender Kurse beißen sie lieber früher als später in den sauren Apfel, minimieren also ihre Verluste und kaufen zum aktuellen hohen Marktwert, was den Marktwert weiter in die Höhe treibt. Dieses gegenseitige Aufschaukeln kann extreme Formen annehmen. So etwa 2008, als ein Short Squeeze bei der Volkswagen-Aktie für eine völlig irrsinnige Aktienrallye führte, die auch nur etwa einen Tag andauerte, weil bei einem sehr großen Short-Volumen nur verhältnismäßig weniger Aktien im freien Umlauf waren, mit denen diese Leerverkäufe am Ende hätten bedient werden müssen. Für einige Stunden war Volkswagen damals das wertvollste Unternehmen der Welt. Und nun bahnte sich dasselbe bei GameStop an. Angetrieben durch positive Nachrichten und den Reddit-Hype stieg der GameStop-Aktienkurs und gleichzeitig fand die Reddit-Community heraus, dass einige Unternehmen extrem große Short-Positionen gegenüber GameStop eingenommen haben, konkret der Hedgefonds Melvin Capital mit einer Riesenwette auf sinkende GameStop-Kurse. Da ging es um Milliardenbeträge und den Reddit-Usern, denen fiel auf, der Anteil an Leerverkaufsaktien, also Aktien, die von Shortsellern geliehen und verkauft wurden und die sich diese Shortseller irgendwann wieder kaufen müssen, der ist ja höher als die Gesamtanzahl an GameStop-Aktien am Markt. Das ist schon irre, dass das überhaupt geht. Es sind mehr Aktien insgesamt geliehen und verkauft worden, die auch irgendwann wieder zurückgeholt werden müssen, als es überhaupt Aktien gibt. Und wir, also Reddit-Community, als User, wir müssen einfach nur diese Aktie kaufen und halten und dann wird es ja zwangsläufig zu diesem Short Squeeze kommen. Wir brauchen jetzt einfach nur Diamond Hands, das war das Motto. Also nicht nur eiserne, sondern diamantharte Hände sollte man haben. Einfach nicht verkaufen, dem Impuls widerstehen, trotz der steigenden Kurse die Aktien zu halten, halten, halten und die Hedgefonds dafür bluten zu lassen. Zu dieser Zeit hatte der Hype dann auch schon Reddit allgemein infiziert, die Medien auf den Plan gerufen, das Ding ging komplett viral und die GameStop-Aktie explodierte. Tatsächlich kostete dieser Short Squeeze Melvin Capital mehrere Milliarden US-Dollar. Ein anderer Hedgefonds musste dem Unternehmen kurzfristig riesige Summen leihen. Melvin bezog dann direkt wieder eine weitere Short-Position, um sich dann doch Ende Januar von GameStop zu trennen. Weit wundgeschlagen, das Bankkonto nur noch 47% so groß wie Anfang Januar. Dürften ungefähr 5 bis 6 Milliarden Dollar gewesen sein, die Melvin da verbrannt hat. Der Hype um den GameStop-Aktienkauf und das Halten mit Diamond Hands, der nahm für ein paar Tage unfassbare Ausmaße an. Das Thema war omnipräsent für alle. Erfahrung und Wissen über Aktienhandel hin oder her. Und die Narration war verführerisch. David gegen Goliath, der kleine Mann auf der Straße gegen die da oben, weil die zu gierig waren, weil sie sich verzockt haben. Und jetzt kann man es ihnen endlich zeigen. Und dazu noch mit der Robinhood-App. Frei, verfügbar, ohne Provision für jeden Amerikaner. Was für ein trefflicher Name. Nun, inzwischen wissen wir, was damals noch ungewiss war. Die GameStop-Aktie ging tatsächlich durch die Decke. Und wie gesagt, am 28. rumschoss sie auf fast 300 Euro, das 15-fache des Aktienkurses zwei Wochen zuvor. Und dann sank der Kurs rasch wieder. Übers Wochenende und dann vom 1. Februar ab, binnen 4 Tagen, büßte er über 80% seines Kurses wieder ein. GameStop wird immer noch weitaus höher gehandelt als zuvor. Aber der Short Squeeze, der scheint durch zu sein. Und auf Reddit herrscht eher Katerstimmung. Dabei hat doch sogar Elon Musk noch dazu getweetet. Dabei herrschte doch vor wenigen Tagen noch diese große Aufregung. Und auf Reddit wurden ja gleichzeitig noch viele andere stark geschortete Aktien gepusht und deren Kurse stiegen auch kurz. Da gab es eine gewisse Massenbewegung, die den Aktienmarkt politisch genutzt hat. Da gab es etwa die pleite Kinokette AMC, die von der Pandemie besonders hart betroffen wurde, die dann eben auch viral ging und gekauft wurde. Also Reddit war doch gerade dabei, den Status quo in Frage zu stellen und es denen da oben zu zeigen. Wir hatten doch eben noch Revolution. All jene, die erst spät in diesen Hype eingestiegen sind und sich die Aktien gekauft haben, weil sie jetzt erst davon gehört haben, die haben höchstwahrscheinlich Verluste gemacht. Oder sie hatten vielleicht sogar kurz grüne Zahlen im Depot, aber die sind halt erst dann ein Gewinn, wenn man die Aktien wieder veräußert und diesen Gewinn auch wirklich realisieren kann. Und wenn man das tut, dann hat man ja keine Diamond Hands. Derweil verdienten sich sogar zwei Hedgefonds-Manager nebenher 700 Millionen Dollar bei der ganzen GameStop-Rallye. Der Reddit-Hype war denen egal, die hatten keine Diamond Hands, die haben das einfach mitgenommen. Und aktuell, wenn man sich die Wall Street Bets Diskussionsthreads anschaut, dann gibt's nur noch wenige Durchhalteparolen, eher ernüchterte Berichte von Usern, die sich haben mitreißen lassen und die ohne die nötigen Fachkenntnisse am GME-Handel teilgenommen haben. Wir wissen ja eigentlich schon, dass Aktienhandel mit Risiken verbunden ist und der Short Squeeze war dazu noch eine Ausnahmesituation, die einfach nicht berechenbar und vorhersehbar ist. Eine Zeit lang herrschte ja halt auch ein unglaubliches Maß an Hype und an Verwirrung, an falschen Informationen oder falschen Interpretationen. Zur Zeit der GME-Rally, GME ist das Aktienkürzel von GameStop, kamen so viele neue User und Medien mit der Situation in Kontakt, dass es nur so vor Fehlinformationen oder Missverständnissen wimmelte. Und es herrschte ein extremer Confirmation Bias. In Wall Street Bets gab es nur eine korrekte Lesart, Diamond Hands und GameStop to the Moon. Gleichzeitig wuchs dieses Subreddit binnen kurzer Zeit von 2 auf über 8 Millionen Nutzer, die diesen Bereich von Reddit dann abonniert haben. Da noch mit Kritik oder Vernunft kommen und Besonnenheit, das war zu spät. Der Zug war längst abgefahren und Wall Street Bets ist eine Community, die schon immer bewusst Glücksspiel betreibt. Das war vielleicht vielen Leuten, die erst spät zu diesem Hype kamen, nicht klar. Und dazu kamen rasch auch Verschwörungstheorien oder zumindest große Verwirrung, als Robin Hood etwa seinen Usern den Kauf von GameStop-Aktien limitierte und auch von einer großen Zahl anderer Aktien. Und dann fiel den Leuten auf, dass Robin Hood mit Citron Investment zusammenarbeitet, genau dem Hedgefonds, der auch Melvin Capital das Geld für weitere Leerverkäufe geliehen hat. Und da waren die Aluhüte auf den Köpfen der Leute und den Leuten war klar, hier ist eine Verschwörung im Gange. Marktmanipulation, Illegales oder in dem Fall wohl doch nicht. Das liegt scheinbar eher an der Art und Weise, wie solche Trading-Apps arbeiten und handeln und dass da Hedgefonds und andere Dienstleister dazwischen müssen. Denn es ist ja nicht so, wenn man das Handy zückt und sich denkt, okay, ich kaufe mir eine GME-Aktie und in der Sekunde sagt die App dir, du hast sie gekauft. Da hat noch lange nicht eine Aktie ihre Hände gewechselt. Da gibt es viele Unternehmen, die positionieren sich zwischen den tatsächlichen Handel mit den Aktien und den Retail-Investoren, wie der Hans Jedermann heißt, der sich ab und zu mal in seinem Online-Banking Aktien kauft. Und der vermittelt diese Geschäfte und birgt auch für gewisse Kaufvolumen und Preise. Und da scheint irgendeine Sicherung durchgeknallt zu sein. Ich verlinke diesbezüglich einen Artikel. Wie dem auch sei, die Situation war wie Öl im Feuer. Der Hype um GameStop hatte sehr wohl in den USA eine gewisse politische Wirkung. Es wurde ein, zwei Tage lang extrem hart darum diskutiert. Und wie gehen Politik und Finanzmärkte mit einer Bevölkerung um, die seit einigen Jahren mittels Trading-Apps und organisierten Online-Communities am Aktienhandel teilnimmt und sich damit auch ausdrückt? Braucht es hier andere Spielregeln? Darf man praktisch Glücksspiele am Aktienmarkt in einer Online-Community organisieren? Lief das alles fair ab? Das war sicher eine sehr wichtige Phase für den US-Aktienmarkt, für die Politik, für Reddit und für die Betreiber von Robinhood, die ja irgendwie auch die Büchse der Pandora geöffnet haben, indem sie mit ihrer App viele Werkzeuge der Berufstrader in die Hände der interessierten Bevölkerung gegeben haben. Dazu kommt eine Zeit, in der man eigentlich nirgends noch Zinsen für sein Erspartes bekommt und mehr Normalbürger in Aktien und Fonds gehen, einfach weil es keine Alternative gibt. Das sorgt dann schon für wirklich spannende Zeiten. Ich hoffe, wir lernen was aus dieser Situation. Und wie gesagt, jetzt ist Katertag. Ich nehme mal an, in Sachen Short Squeeze ist der Drops gelutscht. Der größte Teil der GameStop-Aktien ist derweil schon wieder in den Händen institutioneller Investoren. Der Aktienkurs des Unternehmens, der schwankt immer noch lustig. Am heutigen 5. Februar steigt er zunächst beachtlich, aber das dürfte sich langfristig wieder im Normalbereich einpendeln. Ich schaue mal ganz kurz. 17% plus, das waren vor wenigen Stunden auch noch 30% plus, sind derzeit bei $62. Es scheint also nicht zu klappen, wie sich die ganz verbissenen Fans nach wie vor vorschreiben, dass man diesen Short-Squeeze wiederholen kann. Ich kann es nicht 100% einschätzen, da fehlt mir die Fachkenntnis. Aber der große Knalleffekt der ganzen Sache scheint jedenfalls vorbei zu sein. Mir ist klar, dass ich jetzt lange ausgeholt und am saftigsten Punkt gar nicht so viele Details genannt habe. Das ist Absicht, weil es ein Fass ohne Boden ist. Alle Ereignisse, alle Missverständnisse, alle Fragen, alle Theorien, alle Aufrufe und Initiativen innerhalb der kurzen Zeit zwischen dem 26. Januar und 1. Februar aufzubereiten, als die Sache wirklich ihren Höhepunkt hatte. Ich packe euch daher eine ganze Reihe an Quellenlinks in die Beschreibung zu einer Vielzahl dieser Facetten. Da geht es darum, wie Trading-Apps à la Robinhood wirtschaften und wo da Hedgefonds reinspielen. Da geht es um persönliche Erlebnisberichte von GameStop-Investoren. Da geht es darum, ob das alles überhaupt legal ist oder Marktmanipulation, was Reddit da getan hat oder was die Hedgefonds da tun mit ihrem Short-Selling oder was Robinhood da getan hat, indem man den Usern verboten hat, da weiter GME-Aktien zu kaufen. Schaut da gerne rein, diskutiert auch gerne im Forum mit. Ich finde es nämlich hochspannend, wie eine Online-Community allein durch Hype, Memes und Cleverness die echte Welt so dramatisch beeinflussen kann, dass fast ein riesiges Finanzunternehmen pleite geht und wie man das zu finden hat. Ah, und der Initiator dieses Hypes, Deep Fucking Value, der hat übrigens immer noch 50.000 GameStop-Aktien, die er eisern hält. Allerdings hat er mit einem Optionsdeal zwischendurch auch etwa $13 Millionen verdient. Der kann sich seine Diamond Hands aktuell also leisten. Und ihr verdient jetzt endlich mal ein paar weitere Magazinthemen, die auch allesamt etwas mehr mit Games zu tun haben. Und mit Geld. Überraschung. Xbox Live Gold wird teurer? Dann doch nicht. Am Freitag, den 22. Januar, habe ich mit dem Magazin Nummer 93 nur knapp verpasst, dass Microsoft seine Preise für den Xbox Live Gold-Dienst drastisch erhöhte, zumindest verglichen mit den früheren Angeboten. Der Preis eines neuen 6-Monats-Abos sollte nun $60 betragen. Derselbe Preis wie für das Jahresabo, das aber im letzten Jahr ohne große Ankündigung aus dem Angebot entfernt wurde. Die Preiserhöhungen für kürzere Abos fielen weniger stark aus, aber wer sich langfristig an Microsofts Xbox Live Gold Dienst binden wollte, der sollte nun praktisch das Doppelte zahlen. Zum Verständnis, Xbox Live Gold, vergleichbar mit PlayStation Plus, ist ein Zusatzdienst für Xbox-Konsolenspieler, der nötig ist, um Online-Games zu spielen. Dazu gibt es noch spezielle Rabatte und jeden Monat ein paar Gratisspiele. Ein richtiges Spieler-Abo wie der Microsoft Game Pass ist das nicht. Es ist eher eine Art Gebühr für den Online-Mehrspieler plus ein paar Boni. Dass das ein Bezahldienst ist, das ist laut der Konsolenbetreiber der Tatsache geschuldet, dass die ihre eigene Netzwerkinfrastruktur stellen. Konsolenspieler nutzen also beim Online-Gaming die Bandbreite und Performance, für die Sony, Microsoft und Nintendo zahlen, und so geben sie diese Kosten halt weiter. Zusammen mit dem Bonbon der Gratisspiele, damit das nicht so bitter schmeckt. Und das hat sich so eingebürgert bei allen drei Herstellern. Und nun halt eine effektive Verdopplung des Jahresabos für Xbox Live Gold, während Sony PlayStation Plus bei seinen $60 oder Euro im Monat belässt. Warum Microsoft das getan hat? Zitat: In regelmäßigen Abständen bewerten wir den Wert und die Preisgestaltung unserer Dienste. um Veränderungen in regionalen Märkten zu berücksichtigen und weiterhin in die Xbox-Community zu investieren, werden wir in ausgewählten Märkten Preisanpassungen für die Xbox Live Gold vornehmen. In vielen Märkten hat sich der Preis für Xbox Live Gold seit Jahren nicht geändert und in einigen Märkten hat er sich seit über 10 Jahren nicht geändert. Zitat Ende. Ja, es wurde also Zeit für eine Preiserhöhung. Und vor allem, die Aktion diente sehr klar als Hebel, um die User weg von Xbox Live Gold, dem Dienst fürs Online-Zocken mit der Konsole, und hin zum Game Pass Ultimate zu holen. Microsofts Premium-Spiele-Abo, in dem ein Gratis-Spiele-Katalog, das Versprechen für Gratis-First-Party-Spiele am ersten Tag, Game-Streaming und eben auch Xbox Live Gold enthalten sind. Und das Angebot war verlockend. Bis zu 3 Jahre angesammelte Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ließen sich 1:1 in Game Pass Ultimate-Laufzeit umwandeln. Rein strategisch ergibt diese Preiserhöhung also absolut Sinn, da man hier Super-User in den eigenen Abo-Dienst weiterleiten kann, der ja schon bei den alten Xbox Live Gold-Preisen immer noch mehr Gegenwert geboten hat. Hier sahen die Entscheider sicher einen schönen Weg, die Kennzahlen des wichtigsten Projekts in der Xbox-Division zu steigern, Game Pass-Abos. Daran misst Microsoft derzeit den Erfolg der Xbox und ich verstehe, warum dieser Schritt aus deren Perspektive absolut logisch erschienen ist. Das User-Echo allerdings war sehr negativ, es war laut und es war eindeutig. Und so dauerte es keinen Tag, bis Microsoft die Entscheidung wieder kassierte. Um 20.52 Uhr US-Ortszeit am gleichen Tag wurde die Meldung zu den neuen Game Pass-Abos um eine Entschuldigung ergänzt. Zitat: Wir haben heute Mist gebaut und ihr habt uns zu Recht darauf aufmerksam gemacht, sich mit Freunden zu verbinden und mit ihnen zu spielen ist ein wichtiger Teil des Gaming und wir haben es versäumt, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, die jeden Tag darauf zählen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Preise für Xbox Live Gold nicht zu ändern. Zitat Ende. Es wird also bei den alten Preisen bleiben und es wird auch weiter ein 12-Monats-Abo für $60 geben. Allerdings nicht digital, nur im Einzelhandel. Außerdem geht man den Usern einen Schritt entgegen und entbindet fortan Free-to-Play-Spiele von der Xbox Live Gold-Pflicht. Wer also nur die online zocken will, der braucht den Bezahldienst fortan gar nicht mehr. Microsoft hat da schon einen erstaunlich schnellen und gründlichen Rückzieher gemacht. Verständlich, die Preiserhöhung insbesondere zu diesen aktuell turbulenten Zeiten mit ungewisser finanzieller Perspektive für viele, die waren in ihrer Form schon recht krass und vielleicht auch unsensibel. Und mal ganz grundsätzlich, wie aus der Zeit gefallen sind eigentlich diese Abos, die man auf Konsole fürs Online-Gaming ausgeben muss? PC-Spieler haben so etwas auch nicht und auch da funktioniert Online-Gaming eigentlich prächtig und insbesondere bei Microsoft beißt sich halt auch die Altlast Xbox Live Gold mit der Game Pass Zukunft. Vielleicht hätte man beim Preis von Xbox Live Gold direkt auf Null gehen sollen und alle Restlaufzeiten automatisch in den Game Pass übergehen lassen, da wäre wahrscheinlich am Ende mehr kleben geblieben. Das wäre allerdings als Marketingmaßnahme sicher viel zu teuer. Microsoft veröffentlicht seine Zahl der Xbox Live Gold User nicht, aber es dürfte ein 2-stelliger Millionenbetrag sein, locker. Und da kommt bei mindestens 5 Euro oder Dollar im Monat für den Dienst schon einiges bei rum. Schauen wir also mal, wie es damit weitergeht. Wenn es Microsoft gelingt, den Großteil ihrer aktiven und zahlbereiten User ins Abo zu holen, dann ist Xbox Live Gold vielleicht doch irgendwann Geschichte. Oder es wird dann doch noch, so ähnlich wie aktuell geplant, in Zukunft einfach als die schlechtere, weil viel zu teure Optionen bestehen bleiben. Naja. Marktkonsolidierung. Tencent, Embracer und Sony steigen bei Entwicklerstudios ein. Auch in den vergangenen Wochen wurden wieder Studios gekauft, Firmen verschmolzen und Anteile einander erworben. 3 kleine Konsolidierungsnews gab es, also 3 berichtenswerte. Da steigt etwa der chinesische Tech-Gigant Tencent bei Klai Entertainment ein. Der Gründer des Studios, Jamie Chang, erklärte das am 22. Januar im Forum des Entwicklers, der für Don't Starve, Oxygen Not Included und Mark of the Ninja bekannt ist und 2020 das Deckbuilding-Roguelike Griftlands rausgebracht hat. Und da beschreibt er eben, dass Tencent eine Mehrheitsposition im Studio erworben hat. Mit dem Unternehmen hat Klai bereits beim China-Release von Don't Starve und dem Koop-Ableger Don't Starve Together zusammengearbeitet und laut Chang wäre Tencent der einzige Kandidat, der dem Studio weiterhin die volle kreative Kontrolle gelassen hätte. Das ist nämlich der Punkt, den Chang mehrmals unterstreicht. Sein Team dürfe weiterhin machen, was es will. Der Deal solle außer einiger Buchhaltungsänderungen keinen weiteren Einfluss auf das Tagesgeschäft haben. Es gäbe keine Veränderung bei den Angestellten, bei Projekten oder anderen Unternehmungen. Wie viel Tencent da gezahlt hat? Unbekannt. Und auf Seiten der Entwickler gibt es halt das übliche Versprechen, wir bleiben unabhängig, genauso wie es Epic Games versprochen hat, wo Tencent 40% Anteil hat, oder Jäger in Berlin, wo sich Tencent vor kurzem auch mit einer Minderheitsbeteiligung eingekauft hat. Und wie schon im letzten Magazin beschrieben, Tencent dürfte weiter auf Einkaufstour sein. Wie Bloomberg am 22. Januar berichtete, will Tencent angeblich gerade in China einen 6 Milliarden Dollar Kredit aufnehmen. Und dafür bekommt man schon ein paar hübsche Unternehmen. Ich bin gespannt, wie viele Games-Entwickler oder gar Publisher dabei sind. Oder ob überhaupt, aber ich nehme an, ja. Der zweite Konsolidierungsschritt der letzten Tage betrifft die üblichen Verdächtigen, also die Embracer-Gruppe, ehemals bekannt als THQ Nordic SA, ehemals bekannt als Nordic Games. Und dieser Konzern kauft weiter fröhlich ein, etwa das Portierungsstudio Aspyr Media, das angeblich aktuell für BioWare an einem Remake von Knights of the Old Republic arbeitet. Oder Easybrain, einen sehr erfolgreichen zypriotischen Mobile-Publisher, den lässt sich Embracer fast 800 Millionen Dollar kosten. Aber nee, das sind alles kleine Fische im Vergleich zu den maximal 1,3 Milliarden US-Dollar, die Embracer für Gearbox ausgeben wird. Das Studio entwickelte die Spielereien Borderlands, Homeworld, Brothers in Arms und auch, naja, Flops wie Aliens, Colonial Marines oder Battleborn. Als Gearbox Publishing vertrieb das Unternehmen zuletzt auch Titel anderer Entwickler, etwa Risk of Rain 2, Godfall und The Happy Few. Und am 3. Februar gab Embracer dann eben bekannt, Gearbox Software zu einem weiteren Publishing-Arm zu machen. Das Studio wird also als Label erhalten bleiben und neben Koch Media, THQ Nordic und Saber Interactive oder auch die Coffee Stain Studios, das wird einfach eine weitere eigenständige Tochter in Besitz der Embracer Holding sein. Der Deal sieht vor, dass Gearbox zunächst 363 Millionen Dollar in Cash und 175 Millionen in Embracer-Aktien erhält, also 538 Millionen. Dazu gehen noch viele Millionen an die aktuellen Gearbox-Eigentümer, wenn das Unternehmen in den kommenden 6 Jahren die im Vertrag gesteckten Leistungsziele erreicht. Insgesamt könnte Gearbox Embracer also etwa 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. 2K Games, der Publisher der Borderlands-Spiele, fühlte sich angesichts des Deals dann auch noch zu einem Statement veranlasst, dass 2K weiter der Publisher der Borderlands-Marke bleibe und dass sich diesbezüglich nichts an den internen Plänen und der Beziehung zur Gearbox ändere und dass man sich freue, die langfristige Partnerschaft mit diesem Studio fortzuführen. Nun denn, damit wäre also eines der größeren verbliebenen unabhängigen Studios geschluckt und die letzte Konsolidierungsnews, die ist da lange nicht so spektakulär, aber die hat Potenzial. Der PlayStation-Hersteller und Plattformbetreiber Sony kaufte sich nämlich bei der Kadokawa Corporation ein, einem japanischen Mediengiganten, der mit Film, Animation, Telekommunikation und Verlagswesen wirtschaftet und mit umgerechnet 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz schon eine gewisse Größe ist. Am 4. Februar teilte Kadokawa im Rahmen seiner Finanzberichte mit, dass man mit Sony und dem Online-Vermarkter CyberAgent, dem auch das erfolgreiche japanische Mobile-Games-Studio Cygames gehört, eine Kapitalallianz geschmiedet habe. Und zwar, um die Schaffung, Entwicklung und den Erwerb neuer IPs zu stärken und gleichzeitig die Nutzung bestehender IPs zu maximieren. Dafür würden CyberAgent und Sony jeweils 1,93% Anteil an der Kadokawa Company erhalten. Auch hier keine Infos darüber, wie viel Kapital hier CyberAgent und Sony zusammengelegt haben und wie der Deal konkret aussieht. Ihr fragt euch sicher eh, was soll das? Ja, wieso das fürs Magazin relevant ist? Das ist ganz einfach. 2014 kaufte Kadokawa nämlich ein japanisches Entwicklerstudio namens From Software, Macher der Dark Souls-Reihe, Urheber des Souls-Genres und aktuell ein Studio mit weltweit hervorragendem Ruf. Und mit Bloodborne hat From Software auch schon einen gefeierten Exklusivtitel für die PlayStation 4 produziert, im Auftrag von Sony damals. Und nun hat Sony halt einen kleinen Anteil an From Softwares Mutterunternehmen, das beim Deal erklärt, dass Sonys globale Expansionskraft bei Animationen und Games ausschlaggebend für den Deal gewesen wäre. Ist das also nun ein Indiz dafür, dass ein Bloodborne 2 kommt, exklusiv für PS5, oder dass From Software mehr und mehr Exklusivspiele nur noch für Sony machen wird? Das kann man sicherlich nicht ableiten. Der Deal zwischen den Unternehmen hat sicherlich eher weitreichende, breit gefächerte Ziele, wenn es darum geht, Film, TV und andere Medien zu vermarkten. From Software ist nur ein kleiner Teil von Kadokawa, aber der Fakt bleibt bestehen, dass sich Sony hier halt auch in ein weiteres game-nahes Unternehmen eingekauft hat. Und das macht Sony gern. Wir erinnern uns, Sony kaufte sich auch zu einem ähnlichen Prozentsatz bei Epic Games ein, dem Hersteller der Unreal Engine 5 und mittlerweile dem Eigentümer der Dateikompressionstechnologie, die auch von der PS5 genutzt wird. Anders als Embracer kauft Sony halt nicht links und rechts ganze Studios und Firmen auf, sondern scheint eher auf eine kleinere Beteiligung zu setzen, da wo es Sinn ergibt. Bin jedenfalls gespannt, wie es angesichts des Karo-Cover-Deals weitergeht. Hier kann man schon mal die Glaskugel rausholen und ein wenig über From Softwares nächstes Projekt spekulieren. Zunächst muss es ja endlich mal Elden Ring rausbringen, das im Sommer 2019 angekündigt wurde. Und jetzt ist es dann doch langsam gut, ne? Oder man könnte wenigstens ein Lebenszeichen senden. Da herrschte nämlich lange Funkstille. Also sehen wir mal, ob am Ende der Kooperation an Bloodborne 2 steht oder irgendein anderes PS5-exklusives Spiel oder vielleicht mal was anderes als ein Souls-Spiel. Weiß gar nicht, ob From Software das überhaupt noch kann. Google schließt hauseigene Game Studios. Am 1. Februar teilte Phil Harrison, Vice President und General Manager von Googles Game-Streaming-Dienst Stadia, in einem Blogpost mit, dass man nicht weiter in das hauseigene Studio namens Stadia Games & Entertainment investieren würde. Zumindest nicht über die in nächster Zeit geplanten Spiele hinaus. Das hauseigene Studio wurde erst im März 2019 angekündigt. Industrieveteran Jane Raymond übernahm die Leitung. Sie hat sich, so Harrison, entschieden, das Unternehmen zu verlassen. In den kommenden Monaten soll der Großteil der Stadia Games & Entertainment Teams andere Rollen im Konzern beziehen. Doch warum gibt Google auf? Keine 2 Jahre, nachdem der Konzern angefangen hat, mit viel Rummel seinen eigenen Streamingdienst samt eigener Game Studios zu gründen. Im Blogpost konfrontiert uns Phil Harrison dazu mit einer Erkenntnis, die für ihn und seine Kollegen nicht neu sein dürfte. Der Mann hat Erfahrung, der war bei Sony und bei Microsoft und er sagt, Zitat, um erstklassige Spiele von Grund auf zu entwickeln, sind viele Jahre und erhebliche Investitionen erforderlich und die Kosten steigen exponentiell. Zitat Ende. Und deshalb hat man sich eben entschieden, nicht mehr Geld in eigene Studios zu stecken. Für mich verständlich. Amazon Game Studios haben ebenfalls gezeigt, wie schwer es selbst für Tech-Giganten ist, von Grund auf neue Studios aus dem Boden zu stampfen und dann auch noch gute Spiele zu produzieren, auf welche die Leute auch tatsächlich Bock haben. Man denke nur an Amazons MOBA-Shooter Crucible, der 6 Jahre in Entwicklung war, der keine Zielgruppe fand, der kurz nach dem Release zurück in die Beta-Phase ging und wenige Monate später komplett eingestellt wurde. Bei Stadia wolle man sich nun mehr darum kümmern, den bestehenden Entwicklern die eigene Plattform dank deren Möglichkeiten besser nutzbar zu machen. Laut Harrison glaubt das Stadia-Team, dass die Zusammenarbeit mit Partnern der beste Weg für langfristiges, nachhaltiges Wachstum für Stadia ist und dass Stadia dann auch zum Wachstum der Branche beitragen könnte. Nun, hoffentlich findet man da vor allem eine Preisgestaltung, die für die User attraktiver ist und entsprechende Partner, die ihre Spiele auch gut auf Stadia portieren. Ubisoft flirtet ja bereits heftig mit Stadia. Seit Ende 2020 ist Ubis Spieler-Abo Ubisoft Plus ja auch auf Stadia erhältlich. Aber reicht das, wenn Stadia einfach nur eine Streaming-Plattform für Third-Party-Entwickler und Publisher wird? Meine Sorge ist, dass Google da dennoch irgendwann den Stecker zieht. Die Google-Mutti, der Alphabet-Konzern, der verdient nach wie vor das meiste Geld mit dem B2B-Geschäft. Also nicht mit Endkunden, sondern mit Geschäftskunden, denen Google Werbedienstleistungen oder Cloud-Rechenleistung verkauft. Und um Gottes Willen, Google hat im letzten Jahr in der Cloud Milliardenverluste gemacht. Deutlich größere Umsätze natürlich, aber Google hat in der Cloud Milliarden verbrannt. Wie dem auch sei, an Endkunden gerichtete Projekte wie die Augmented Reality Brille Google Glass oder der Streamingdienst Google Music oder die Bildbearbeitungssoftware Picasa sowie zahllose andere Projekte, die stellte Google in den letzten Jahren immer wieder ein. Der Konzern hat den Ruf, gerne auch größere oder beliebte Projekte einfach zu canceln. Nicht gerade der beste Ruf, um Kunden zu gewinnen, die Vollpreis dafür zahlen sollen, bei Stadia ein Spiel zu kaufen und es auch wirklich nur da spielen zu können. Nun, liebe Freunde, folgt der Ausklang aus dieser Sendung. Wie immer begehe ich ihn mit einem Reigen der Release-Termine. Ich habe nämlich mal wieder geguckt, was in den kommenden 2 Wochen so für PC und Konsole erscheint, also vom 6. bis 19. Februar. Und wie immer sind meine Informationen dabei ohne Gewähr. Und diesmal ist der Abschnitt auch schön kurz. Es herrscht Spieleflaute, eine größere als in den Jahren zuvor, wo manch AAA-Spiel, das das Weihnachtsgeschäft verpasste, dann wenigstens in den ersten Monaten des nächsten Spielejahres kam. Aber nein, sieht schlecht aus im Revier, aber ein bisschen was haben wir. Etwa Little Nightmares 2, das am 11. Februar für alle Plattformen kommt. Das ist der Nachfolger des beliebten und auch relativ erfolgreichen Horror-Rätsel-Hüpfspiels der schwedischen Tarsier Studios. Wieder steuern wir dabei eine kleine, eher hilflose Spielfigur. Sie heißt diesmal Mono und trägt eine braune Papiertüte als Maske auf dem Kopf. Und wieder erkunden wir allerlei schön gruselig gestaltete Albtraumwelten. Diesmal geht es in eine sogenannte bleiche Stadt. Und wie im letzten Teil dürfte das ein toll inszeniertes Hüpfspielabenteuer mit Fokus auf Rätsel sein. Wie schleicht ihr euch hier vorbei? Wie kommt ihr da weiter? Sicher ganz nett. Am 12.02. erscheint nur bei Nintendo, also für die Switch, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Das ist zum einen Super Mario 3D World, ein ursprünglich 2013 für die Wii U erschienenes Jump'n'Run. Das wird leicht verändert, etwa durch eine höhere Geschwindigkeit der Spielfiguren, durch Amiibo-Support, durch Online-Mehrspieler und einen Screenshot-Modus, sowie 4-Spieler-Koop in den Captain Toad-Bonus-Levels. Und dazu gesellt sich in der Switch-Portierung nun Bowser's Fury, eine Art Erweiterung. In dem ungewohnt düsteren Zusatzszenario legen sich Mario und Bowser Jr. mit einem mutierten Bowser-Bösewicht an. Das Ganze ist weniger ein geradliniger Level wie im Rest von Super Mario 3D World, sondern eher so eine Art offener Spielbereich, vergleichbar mit einem Level aus Super Mario Odyssey. Und halt mit einem fiesen Riesenmonster in der Mitte, das ab und zu aufwacht und euch angreift. PC-Spieler erhalten am 17. Februar Nebukadnezar, ein Städteaufbauspiel mit ISO-Perspektive und Oldschool-Gameplay. Das erinnert auf den ersten Blick direkt an die guten alten SimCity-Teile oder an die Cäsar-Reihe, wer die noch kennt. Es bedient sich nämlich auch der Antike und es lässt euch nicht irgendwo und irgendwann eine Metropole hochziehen. Nee, ihr macht das etwa 1000 vor Christus im damals Mesopotamien genannten Land, auch bekannt als das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Heute findet ihr dort Irak, Syrien, Kuwait, etwas Jordanien und Iran. Und im Spiel zieht ihr halt eine antike Metropole hoch, mit Warenwirtschaftskreisläufen, mit diversen Kampagnen und mit einem Editor, mit dem sich die eigenen Monumente im Detail anpassen lassen können. Nebukadnezar scheint insgesamt keine Experimente zu wagen und wirkt aus der Ferne schon wirklich sehr schön oldschool. Ich bin gespannt, ob Bedienung und Interface passen, dann ist das sicherlich völlig ausreichend. Am 18. Februar hätten wir dann noch King of Seas für die PS4, die Xbox One, den PC und die Switch. Das ist eine isometrische Seefahrt-Sandbox und im Kern ein Action-Rollenspiel. Ihr schippert dabei durch eine prozedural generierte Welt, kämpft in Seeschlachten gegen allerlei Gegner, nehmt Siedlungen ein, plant Schifffahrtsrouten und hebt Schätze. Eine Art Sid Meier's Pirates, nur ein wenig anders also. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig gut ist, aber hey, es ist Release-Flaute und ja, das war es auch schon irgendwie mit den Releases für die kommenden 2 Wochen. Freilich gibt es da noch mehr, lauter Indie-Titel, lauter Schrottspiele, Mobile-Portierungen oder Re-Releases, aber beim Überfliegen der Listen sprach mich nichts weiter an. Außerdem hat uns die GameStop-Geschichte eh zu viel Zeit gekostet. Freut euch also, dass höchstwahrscheinlich eh einen ganzen Berg ungespielter Games in euren Archiven oder Digitalbibliotheken rumlungern habt. Denen könnt ihr die kommenden Tage ja auch mal eine Chance geben. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder beim nächsten Magazin. Dann ist es übrigens abends ganze 23 Minuten länger hell als heute. Ich feiere das wirklich sehr. Habt bis dahin eine gute Zeit, bleibt mir gesund und hört in unsere anderen Podcasts rein. Bis dahin.